Grüß Sie, zu Gast bei 1:1 heute Billy Bierling, Bergsteigerin unter anderem. 2009 auf dem Gipfel des Mount Everest. Wissen Sie noch, was da Ihr erster Gedanke war?
Ja, das weiß ich noch ganz gut. Ich muss wieder runter.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Billy Bierling. Stand schon auf 6.000-8.000ern.
Schön, dass Sie da sind. Das klingt ja nicht sehr entspannt. Der erste Gedanke auf dem Gipfel ist, ich muss wieder runter?
Ja, ich konnte mich da sehr gut dran erinnern, dass unser Expeditionsleiter, der Russell Bryce, gemeint hat, ihr dürft nicht vergessen, der Gipfel ist nur der halbe Weg. Und ich hatte eigentlich das Glücksgefühl, von dem ja so viele Menschen sprechen, dass man bekommt am Gipfel, hatte ich, glaube ich, ja 50 Meter unterm Gipfel. Weil ich bin über die Hillary-Stufe, das war ja damals noch die Krux an der Besteigung, hat sich seit dem Erdbeben 2015 verändert, weil die irgendwie jetzt zusammengefallen ist. Ich bin über diese Hillary-Stufe und habe gedacht, oh, das ist bestimmt noch ewig. Und plötzlich höre ich Stimmen am Gipfel und ich gucke da hoch und habe gedacht, wow, jetzt müsste schon viel passieren, dass ich es nicht mehr schaffe.
Der ganze Weg war ungewöhnlich, gell? Weil Sie über Tibet gegangen sind. Ich dachte, ja. Sie wären die erste Deutsche gewesen, die diese Route, die Sie gemacht haben, überlebt haben, weil die außergewöhnlich war.
Gar nichts Außergewöhnliches. Nein, die Medien wollen das immer ganz gerne, dass ich was Außergewöhnliches gemacht habe.
Everest-Besteigung ist doch nichts Außergewöhnliches.
Ich bin über die Südroute. Es gab zwei deutsche Frauen vor mir, die sind über die Nordroute. Ja. Ich war die erste über die Südroute in Nepal.
Die erste, die wieder runtergekommen ist.
Genau, es hört sich immer so komisch an, aber mir ist es ganz wichtig, weil die Hannelore Schmatz, das war eine Pionierin, das war eine Deutsche und die war 71 am Gipfel über die Südroute und ist am Abstieg verstorben. Und mir ist es so wichtig, dass diese Frau nicht vergessen wird. Und ich sage immer, ich bin einfach die dritte Deutsche.
Und deswegen ist natürlich auch das Gefühl, was man dann oben hat, ich muss wieder runter und man auch weiß, was da auf dem Abstieg auch schon alles passiert ist, ist natürlich auch ganz markant. Wie lange hat man da überhaupt Zeit am Gipfel?
Es gibt Leute, die bleiben da eine Stunde. Ich meine, heutzutage ist ja auch immer mehr mit Sponsoren und Bildern und Instagram. Und letztes Jahr hat irgendwie einer einen Salto Mortale auf dem Gipfel gemacht. Da braucht man ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich war damals wirklich, also wenn ich 5 Minuten oben war, dann ist es viel, weil ich habe wirklich 3 Bilder gemacht. Mhm. Ich hatte sogar meine Sauerstoffmaske noch auf. Ich würde jetzt keinen Flaschensauerstoff mehr benutzen, aber den Everest, den schafften nur die Besten ohne Flaschensauerstoff. Den musste ich mit Flaschensauerstoff besteigen. Aber ich wollte eigentlich, mir war es so bewusst, hey, ich bin jetzt echt müde. Ich war ja da schon 9 oder 10 Stunden unterwegs und ich muss wieder runter. Und wenn man natürlich guckt auf die Statistiken, die meisten Unfälle passieren beim Abstieg. Und warum ist das so? Weil das Adrenalin. Das geht weg, wenn man am Gipfel ist, weil man ist ja eigentlich wahnsinnig müde, aber man steht am Gipfel und ist glücklich und dann fällt einem das Adrenalin ab und plötzlich wird man müde, obwohl man natürlich wieder gut unten ankommen will.
Wie war das dann mit der Erschöpfung tatsächlich? Hat dann dieser höchste Berg der Erde auch für die größte Erschöpfung Ihres Lebens gesorgt oder war das ganz woanders?
Das ist eine gute Frage. Man vergisst es ja immer relativ schnell, weil ich glaube, wenn man von so einem 8000er runterkommt, ist man erschöpft. Ja? Und dann denkt man sich erstmal, oh, nie wieder. Und 24 Stunden später denkt man sich schon wieder, oh, was ist mein nächster Plan? Ich glaube, ich war erschöpfter auf anderen Bergen, weil wie gesagt, am Everest habe ich Flaschensauerstoff genommen und der ist zwar 8848 Meter hoch, aber mit Flaschensauerstoff kommt der auf 6.500 Meter runter. No? Und ich war auf 3 8000ern, davon war der höchste 8200 Meter ohne Flaschensauerstoff. Und da ist die Erschöpfung schon nochmal viel deutlicher.
Wie kriegt man sie überhaupt erschöpft? Erschöpfung gehört, glaube ich, zu Ihrem Leben schon auch ziemlich zentral. Ich meine, Sie machen ein Wahnsinns-Sportprogramm jeden Tag, oder?
Ja, ich mache viel Sport. Ich mache gerne Sport. Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der sehr sportlich war und der war ganz unglücklich, weil er hatte 2 unsportliche Töchter. Also meine Schwester hat damals noch Ballett gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Und mein Vater hat uns damals er hat uns mal 100 Mark geboten, um mit ihm um den Eibsee zu joggen. Das sind 8 Kilometer. Und ich habe mir gedacht, Also ich jogge doch nicht um den Eibsee. Jetzt mache ich das zum Aufwärmen.
Ja, wie sieht denn das Programm heute aus? Also jetzt so 2025.
Also ich gehe fast täglich zum Joggen. Heute war ich ausnahmsweise nicht, weil ich musste meine Mutter um 9 Uhr zum Augenarzt fahren und dann musste ich hierher. Aber normalerweise mache ich fast jeden Tag
irgendwas. Und Joggen ist einmal um den Eibsee dann?
Jetzt, Joggen ist einmal um den Eibsee, beziehungsweise inzwischen laufe ich lieber in den Bergen. Also mache so Trailruns und da bietet sich natürlich Garmisch wunderbar an und dann laufe ich aus der Wohnung meiner...
Aber bei den 8 Kilometern bleibt es dann meistens nicht.
Nee, also so eine kleine Runde ist meistens 10 Kilometer. Mhm. Und wenn ich jetzt mehr Zeit habe, dann gehe ich zwischen 15 und 20 Kilometer. Und jetzt halt im Winter auch mehr Skitour. Also gestern bin ich auf dem Hausberg hochgetappt in der Früh. Ich bewege mich einfach gern. Und klar sagen die Leute, es ist eine Sucht.
Ja, sportsüchtig, ja, steht als nächstes auf meinem Zettel.
Ja, stehe ich auch vollkommen dazu. Ist eine Sucht. Es wird auch schwierig, wenn ich mich nicht bewegen kann. Dann wäre ich immer so ein bisschen nervös. Also ich brauche das schon. Aber am liebsten draußen. Also ich gehe jetzt nicht in ein Fitnessstudio.
Und was ist die Belohnung bei der Sucht, wenn sie sportsüchtig ist? Ist das dann ein Adrenalin, das irgendwo ausgeschüttet wird? Oder ist es dann eine Erschöpfung tatsächlich? Oder?
Nee, ich sage immer das Gefühl hinterher. Es gibt doch nichts Schöneres, als jetzt irgendwie draußen bei -8 Grad eine Runde zu joggen und es ist saukalt.
Es gibt was Schöneres, Frau Bierling.
Nein, ich bin ja noch nicht ganz da, wo ich hin will.
Ach so.
Und dann nach Hause zu kommen, jetzt kommt's, sich unter die heiße Dusche zu stellen, sich was Puscheliges anzuziehen und vielleicht noch eine Wärmflasche und aufs Sofa und dann schmeckt der Tee oder was man auch immer trinkt, so richtig gut. Also ich denke ganz oft, wenn ich Sport mache und auch keine Lust habe, denke ich ganz oft an das Gefühl hinterher. Da fühle ich mich dann so erfüllt.
Jetzt sind wir unterwegs schon an ein paar Stationen vorbeigekommen von Ihnen. Also Garmisch haben wir jetzt schon gehört, Eibsee, Mount Everest haben wir gehört, also Kathmandu, wo Sie ja teilweise leben. Außerdem noch viel unterwegs in Kriseneinsätzen auf der ganzen Welt. Wie ist Ihr Leben aufgeteilt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Heute hat mich auch jemand gefragt, hey, du machst so viel, wie bekommst du das alles unter einen Hut? Aber irgendwie geht's immer. Also wie ist es aufgeteilt? Ich bin im Winter immer in Garmisch-Partenkirchen. In der Frühjahrsaison, weil es gibt ja 2 Bergsteigersaisonen im Himalaya, die Vormonsun und Nachmonsun. Und Vormonsun ist der Frühling, da bin ich meistens von Mitte April bis Mitte Juni in Nepal. Und dann Nachmonsun von Ende September bis Ende November. Also es sind 4 Monate inzwischen. Mhm. Und die Zeit dazwischen verbringe ich wirklich sehr viel in Garmisch, weil ich habe eine Mutter, die ist 91 und ihre Schwester, die ist 87. Und die sind gut drauf und ich verbringe gerne Zeit mit denen. Und meine Schwester ist auch da. Deswegen verbringe ich viel Zeit in Garmisch. Aber dann kommt natürlich noch die humanitäre Hilfe der Schweiz dazu, für die ich arbeite. Für die bin ich teilweise in Einsätzen in humanitären Krisen. Aber da war jetzt schon länger nichts mehr. Aber momentan, ich muss jetzt auch nächste Woche für 4 Tage in die Schweiz, helfe ich auch bei Berichten schreiben. Da bin ich so Kommunikationsperson.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Billy Bierling fand als Kind das Wandern ätzend.
Wie geht denn das? Also wenn man wie Sie 1967 in Garmisch auf die Welt kommt, dann muss man doch eigentlich gebürtiger Bergfex sein.
Ja, wenn man in Garmisch-Partenkirchen zur Welt kommt und ein Freigeist ist, dann sind einem die Berge ganz oft im Weg.
Mhm.
Weil ich wollte immer ausbrechen und ich weiß, wir hatten immer so diesen Spruch als Teenager, weg mit den Bergen, freie Sicht aufs Mittelmeer.
Oh Gott,
kennen
ja.
Sie das auch? Genau, total bescheuert. Und ich wollte immer ausbrechen und bin ja dann 1987 mit 18, nee, da war ich schon fast 20, nach Amerika als Au-pair-Mädchen. Und das war so mein erster Ausbruch. Und dann bin ich
wo waren Sie da?
In Westport, Connecticut, also eine Stunde nördlich von New York.
Also nichts mit Bergen?
Gar nichts. Ja. Nein, da war ich ja auch noch total unsportlich. Nein, da hat mich kein Sport interessiert. Und ich bin dann zurückgekommen, dann konnte ich endlich was, weil ich war ja so schlecht in der Schule und konnte nichts und wollte aber nicht arbeiten. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich endlich mal Englisch sprechen. Und dann bin ich auf die Fremdsprachenschule in der Amalienstraße in München
gegangen. Also von Garmisch-Partenkirchen dann weg?
Ja, genau. Aha. Nach München, in die Großstadt.
Ja, bitte.
Genau. Und dann habe ich diese Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, eine Fremdsprachensekretärin, und habe dann noch eine Übersetzerin gemacht. Und bin dann als Assistant Teacher nach England.
Ist und jetzt auch nicht für Berge bekannt.
Nee, aber fürs Klettern. Also man weiß, ja, die Engländer klettern auch viel interessanter als wir, weil die Engländer haben zum Beispiel keine vorgebohrten Haken. Die legen alles selber. Also für die Engländer und auch die Schotten ist es wirklich ein Verbrechen, in den Fels etwas reinzubohren. Also da legt man alles selber. Also die sind wirklich vom Klettertechnischen her, also da hast du ja auch eine ganz andere Technik. Weil hier hakst du dich ja schnell ein und du weißt, du bist sicher. Naja. In England hängst du da irgendwo und denkst so, oh, ich muss mir irgendwo eine Sicherung reintun.
Und als Assistant Teacher haben Sie dann die Liebe zu den Bergen in England entdeckt?
Ja, die Liebe zu Mike, meinem Partner, mit dem ich 10 Jahre zusammen war. Mhm. Ganz ein feiner Mensch. Und der war Kletterer und hat gerade so das Bergsteigen angefangen und hatte vor, wir sind, glaube ich, 96 zusammengekommen und 98 hatte er vor, 3 Monate nach Nepal zu gehen mit Freunden und auf so ein paar 6.000er. Und ich, und ich will ja überall dabei sein. Ich hasse es ja, irgendwas zu verpassen. Mhm. Und habe gesagt, oh, da will ich mit. Ohne mir jetzt groß Gedanken zu machen, was das alles mit sich bringt. Und dann musste ich mir ja alles kaufen. Ich hatte ja keinen Daunenschlafsack. Ich musste mir Schalenbergstiefel kaufen.
Und Schalenbergstiefel, das sind
Plastikbergstiefel, die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Die sind wärmer und die sind halt steigeisenfest. Und ich weiß, mein Vater hat uns immer 500 Mark zum Geburtstag geschenkt. Das war richtig viel. Mhm. Wir hatten nie viel Geld, aber wir hatten... Und dann habe ich mir mit diesen 500 Mark diese Bergschuhe gekauft. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt da was und dann weiß gar nicht, ob mir das Spaß macht.
Aha. Ja, genau. Und die mussten aufgetragen werden.
Die mussten, ja, die hat, also ich, die sind 10 Jahre später. Ich hatte die dann irgendwann mal an, da war ich in der Schweiz auf einem Berg, dann sind die richtig auseinandergefallen, da ist mir alles abgefallen. Weil ich hatte sie Jahre nicht an. Und das ist ein interessanter Tipp für alle Bergaffinen, die jetzt zuhören. Ja. Wenn man Bergschuhe hat oder irgendwelche Schuhe, die man Jahre nicht getragen hat, und trägt die dann wieder, dann kann man zu 99% davon ausgehen, dass die Sohle abfällt. Aha. Weil Bergschuhe müssen bewegt werden, das ist der Kleber. Und wenn der nicht bewegt wird, dann wird der steif. Das ist bestimmt schon vielen Leuten passiert.
Ich sehe Legionen.
Ja, ja, doch, ja. Die fallen ab und die fielen dann also auch ab von meinen Plastikbergstiefeln.
Sie hatten keinen Ersatzkleber dabei?
Nee, damals nicht, aber da war ich schon auf dem Abstieg, Gott sei Dank. Das war eben in der Schweiz. Aber die Plastikbergstiefel selbst musste ich mir eben kaufen für diesen Trip da 1998 in Nepal.
Und der hat sie dann so angefixt, letztlich, der Trip.
Der hat mich angefixt, ja. Und ich habe eigentlich immer behauptet, ah ja, 1998 habe ich mich in die Berge und in Nepal verliebt. Aber ich habe ja vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, das da heißt, ich habe ein Rad in Kathmandu. Und da habe ich das Tagebuch gelesen, beziehungsweise meine Co-Autorin, die Karin Steinbach. Und da stand also wirklich jeden Tag was anderes drin. Oh ja, es war also ganz furchtbar heute und es ist so anstrengend. Das Höhenbergsteigen ist ja gar nichts für mich. Ich hatte den schrecklichsten Tag meines Lebens. Okay. Und dann am nächsten Tag wieder, oh, ich war auf einem 6000er, schaut doch mal, wie toll ich bin. Also das war wirklich so ein totales Wechselbad der Gefühle. Aber ich bin, glaube ich, von diesem Trip 98 einfach zurückgekommen und habe so ein neues Hobby entdeckt.
Und vor allen Dingen war Mike ja.
Ja, Mike war toll.
Ja.
Ja, Mike war toll. Aber Mike wollte dann irgendwann Familie.
Und ja, Mike wollte eigentlich mit Ihnen ja auch in die Schweiz gehen dann.
Ja, genau.
Und?
Was? Ja, das tut mir heute noch leid.
Wie sind Sie dann in die Schweiz gekommen?
Ich bin in die Schweiz gekommen, weil ich habe dann in London einen Kurs gemacht zum internationalen Journalismus. Mhm. Und witzigerweise sind 4 von meinen Kommilitoninnen in die Schweiz zum Swiss Radio International, the English Service, der englische Dienst. Mhm. 4 aus diesem Kurs. Und dann bekam ich eines Tages einen Anruf von meinem Freund Jonathan und der sagt, hey Billy, wir brauchen 2-sprachige Journalistinnen, würdest du nicht in die Schweiz kommen wollen? Und ich hatte da so eine Zeit mit Mike. Mike war mein bester Freund, ja, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe meine Individualität verloren. Ich war Mike und Billy. Wir haben alles zusammen gemacht. Es war super, war toll. Aber wir haben vom Schwimmen übers Laufen, übers Bergsteigen, wir haben alles zusammen gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ach super, dann kann ich jetzt in die Schweiz gehen und so ein bisschen wieder die Billy finden, ja, aber muss mich nicht von Mike trennen, sondern es passt so.
Und dann steht er da und sagt, ich komme mit Ella Beach.
Ja, nicht Ella Beach, er kam heim, das muss ich jetzt, darf ich das kurz erzählen? Ja,
deswegen sind wir doch da.
Ah ja, stimmt, ich darf das erzählen. Da kam der Mike eines Abends heim und der Mike war sehr erfolgreich, ist er heute noch. Also er ist Professor der Anästhesie und ist eigentlich eine Koryphäe in der Höhenmedizin. Mhm. Also ein ganz cleverer Typ und kommt heim von der Arbeit und strahlt schaut mich an, grinst über beide Ohren und sagt, Billy, ich kann mit dir in die Schweiz gehen. Und hat sich so gefreut und ich schaue ihn nur an und sage, aber Mike, ich will nicht, dass du mitkommst. Und für ihn ist eine, und ich musste ihm das dann das erklären, er hat es dann auch hingenommen. Und wir haben uns aber dann ein Jahr später, glaube ich, haben wir uns getrennt.
Was
aber
haben Sie am 9.9.99 gemacht?
Ja, da wollte ich heiraten.
Mike.
Da wollte ich den Mike heiraten. Steht das in meinem Buch? Woher wissen Sie denn das? Der 9.9.? Ja, da wollten Mike und ich heiraten.
Was haben Sie am 9.9.99 gemacht?
Ja, was ich dann da eigentlich gemacht habe, das weiß ich nicht mehr. Das müsste ich jetzt mal nachschauen. Ja, der Mike und ich wollten heiraten am 9.9.99. Und ich habe den Mike... ist ein ganz, ganz feiner Mensch, aber ich wollte nicht heiraten. Ich hatte Angst vorm Heiraten. Mhm. Und ich weiß nicht, warum. Ich wollte diese Bindung nicht. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin so ein Freigeist. Und für mich war so eine Hochzeit, ich meine, gut, wie alt war ich da? 99, da war ich zwei und auch nicht mehr ganz so jung, war ich auch schon 32. Aber, und das hat der Mike auch hingenommen. Der Mike hat so viel hingenommen. Der Mike hat gesagt, Mai, wenn du nicht heiraten willst, aber willst du dich trennen? Da habe ich gesagt, nein, ich will mich nicht trennen. Aber das Konzept der Hochzeit, der Ehe, da habe ich, ja.
Am Ende war er trotzdem, Mike war weg und die Berge sind geblieben.
Genau, und Mike ist jetzt verheiratet, hat drei Kinder und ist glücklich. Und wir, wenn wir uns sehen, wir haben immer noch so eine Freude. Und das ist auch immer ganz emotional, weil wir wirklich in diesen 10 Jahren sehr viel gemeinsam gemacht haben. Ich habe gesagt, wir haben alles gemeinsam. Und wir haben so viel erlebt. Wir sind ja gereist. Ich meine, bevor ich Mike kennengelernt hatte, war ich auf einem anderen Kontinenten. Das war Nordamerika. 1,5 Jahre später mit Mike war ich auf allen Kontinenten.
1:1, der Talk auf Bayern 2 mit Billy Bierling, die gerade uns schon in ihr Liebesleben ein bisschen hat reinschauen lassen. Und was da alles so passiert ist, so in den letzten Jahren des letzten Jahrtausends und so Anfang des neuen Jahrtausends mit den Stationen, das war offenbar sowieso eine Umbruchzeit insgesamt dann für Sie. Also nicht nur dann nach in die Schweiz, zum Journalismus, die Trennung, dann auch noch eine schwere Verletzung.
Mhm. Ja, das war wirklich eine taffe Zeit. Also ich bin ja eigentlich ein ganz glücklicher Mensch. Also glücklich ist ja immer so ein großes Wort, aber ich bin zufrieden und mir geht's gut, aber das war echt eine schwierige Zeit. Da war ich wirklich am Boden, weil dann war eben die Trennung von Mike, die nicht so einfach gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich mir noch mit meiner Sportsucht den Oberschenkelhals durchgejoggt.
Das war das Training zum Berlin-Marathon.
Genau.
Ja, komm.
Der Berlin-Marathon, der ist, war mir, und ich habe den dann ja auch gemacht, ein paar Jahre später oder 10 Jahre später, den wollte ich eben unbedingt machen, weil mein Vater, der war auch immer im Berliner Marathon, das war so, oder immer, und das war ganz wichtig für mich, und da habe ich halt trainiert, und da habe ich so ein bisschen zu viel trainiert, und dann hatte ich einen Ermüdungsbruch, und dann ist mir wirklich dieser Oberschenkelhals durchgebrochen.
Und damit zwangsweise mal kurz ruhig gestellt, wenigstens ein paar. Ja. Wo man dann viel dazu kommt, dann auch nachzudenken und zu überlegen, oh, Leben nochmal umkrempeln, ist wieder was anderes. Jetzt müssen wir an der Stelle vielleicht mal kurz über Elizabeth Hawley reden. Mhm. Wer war das?
Elizabeth Hawley war eine ganz wichtige Person in meinem Leben. 1923 geboren in Chicago. Kam als junge Frau durch Nepal, und zwar in den 50er Jahren. Und das fand ich eigentlich auch phänomenal. Ich meine, da war die gerade mal 30, da ist die allein um die Welt gereist und kam durch Nepal. Und es war die Zeit, zu der Nepal sich gerade geöffnet hat. Mhm. Also ich meine, Tibet war ja früher offen, Nepal war zu, waren kaum Westler drin. Dann kamen die Chinesen nach Tibet, Tibet hat die Tore geschlossen, Nepal hat sich geöffnet. Und die Miss Hawley kam genau zu dieser Zeit als junge Reisende durch Nepal und hat sich gedacht, oh, das ist spannend, hier will ich bleiben. Hat sich dann einen Job als Super Stringer, sagt man im Englischen, also als feste freie Journalistin bei Time Life Magazine geholt und war dann die Korrespondentin in Nepal. Und 1963, sprich 10 Jahre nach der Erstbesteigung durch Tenzing Norgay und Edmund Hillary, kamen die Amerikaner zum Everest. Und die Miss Elizabeth Hawley hat diese Expedition als Journalistin begleitet. Mhm. Also begleitet die war in Kathmandu. Und es hat sie so fasziniert, diese Bergsteiger, die da muss ich jetzt nicht gendern, weil es waren damals wirklich nur Bergsteiger, dass sie das dann weitergemacht hat. Also sie selber war aber nie in den Bergen. Sie war auch noch nie am Everest-Basislager. Und sie hat immer gesagt, ich bin eine Stadtfrau.
Genau, und wir haben deswegen über Frau Hawley gesprochen, weil die ja dann irgendwann mal in ihr Leben auch gekommen ist.
Genau, und die hat mich auch sehr geprägt. Und zwar war ich damals mit Mike noch 2001 wollten wir auf den Barunze, das ist ein 7000er. Mhm. Und dieser 7000er ist in Miss Holys Archiv. No, also sie hat ja, ich habe das gerade erwähnt, sie hat eben diese ganzen Bergsteiger und verfolgt, dann später auch Bergsteigerinnen. Und ihr Hobby wurde dann zur Institution. Also sie wollte also
das war dieses Archiv, eine Datenbank.
Genau, eine Datenbank. Genau, sie wollte wissen, hey, wart ihr am Gipfel, mit wem, wann bist du geboren, wie heißt du? Und wenn Sie jetzt von mir wissen wollen, wie viele Deutsche waren auf dem Mount Everest, dann kann ich im Computer schnell nachschauen. Das ist jetzt alles digitalisiert.
Genau, ja. Und das hat die gemacht. Und wie sind Sie dann dazu gekommen, sich bei ihr zu bewerben?
Ja, also Mike und ich waren eben 2001 da am Barunze und da kam sie. Und ich weiß noch genau, weil ich wusste ja gar nicht, wer das ist. Und Mike hatte sich ja schon seit Kindsalter mit dem Himalaya und besonders mit Mount Everest beschäftigt. Und die Miss Elizabeth Holy war eine Legende, eine Institution. Mhm. Und ich weiß, wir kommen in unserem Hotel an, lassen unsere Rucksäcke fallen und schon klingelt das Telefon an der Rezeption und dann meinte der Rezeptionist, ah, Dr. Grocott, there is a phone call for you. Und der Mike geht ans Telefon und ist also ganz ehrfürchtig, ist nur ganz kurz am Telefon, hängt auf, guckt mich an und sagt, weißt du, wer uns gerade angerufen hat? Und ich sage, nein, Miss Elizabeth Holy. Und ich guckte ihn nur an und so, wer ist denn das? Dann hat er mir das erklärt. Und Mike war so was von überrascht, dass sie zu uns kommt. Zwei dahergelaufene aus London,
weil
keinen
Namen.
Weil
die auch aufgenommen hat in diese Datenbank. Genau, dann, weil es da nicht nur um den Mount Everest geht, sondern um alle Berge, die da so rumstehen.
Sind genau, also nicht alle, aber viele 470.
Okay.
Und das wissen viele Leute nicht. Ne? Mhm. Und die Miss Holy, der ist es egal, ob man jetzt Reinhold Messner heißt oder was weiß ich. Für sie war es wichtig, jeden aufzunehmen, der auf diese Berge
für die Statistik
geht. Genau.
Immer noch knapp vorbeigeschraubt sind wir an der Antwort auf die Frage, warum Sie sich dann bei ihr beworben haben.
Genau, weil als wir dann, nachdem ich sie getroffen habe, wieder zurück nach England sind und Mike und ich, wir haben uns ja dann getrennt, wir sind unsere eigenen Wege gegangen, ich war dann in der Schweiz und mir ging dieses blöde Nepal nicht mehr aus dem Kopf und ich habe mir gedacht, mit wem fahre ich denn jetzt immer nach Nepal? Weil ich habe natürlich nicht nur einen Partner verloren, sondern auch einen Kletterpartner. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich schreibe jetzt der Miss Elizabeth Holy einfach mal einen Brief, ob ich ihr helfen kann. Und das war 2004, da habe ich das wirklich noch per Hand geschrieben und eingeschmissen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie zurückschreibt. Aber sie schrieb zurück und hat gemeint, ja, ich soll doch mal kommen und mich dann melden, wenn ich da bin.
Und dann sind Sie mal gekommen.
Bin ich mal gekommen mit Rucksack. Fährt
man mal schnell nach Kathmandu vorbei mit Rucksack. Ist es richtig, dass Sie als erstes, als Sie angekommen sind, noch bevor Sie irgendwo gegangen sind, sich da das Radl gekauft haben?
Genau. Das war das Allererste. Für mich ist das Rad einfach Freiheit. Ich brauche ein Fahrrad, egal wo ich bin.
Und dieses Fahrrad, das kann ja nicht sein, oder? Das von 1984, von 2004, Entschuldigung, dass Sie dieses Rad bis heute haben.
Das steht immer noch da. Das steht da wie ein Ja, und das hatte, glaube ich, nur zwei Platten.
Okay.
Inzwischen. Ja, das ist Wahnsinn, dieses Fahrrad. Und deswegen haben wir ja mein Buch auch so genannt, weil für mich, man kennt mich, ich bin in Kathmandu nur mit dem Fahrrad unterwegs. Weil
wie war der Lebensplan damals? Also jetzt haben Sie gesagt, gut, jetzt habe ich mich da beworben, jetzt arbeite ich da bei der im Archiv und radel da rum. Mhm. Aber genau. Geld verdient haben Sie da nicht.
Nee, aber ich hatte schon immer
das
so...
Das ist ehrenamtlich,
weil das ist dieses ehrenamtlich, Archiv.
Das ist praktisch ein Hobby.
Ja, also die Miss Holy, muss ich dazu sagen, hat mir am Anfang pro Interview... pro Expedition, die ich getroffen habe, 500 Rupien, das sind 3 Euro bezahlt, was eigentlich im Rückblick gar nicht so schlecht war. Und das hat sie eine Saison gemacht und in der zweiten Saison bringe ich ihr dann meine Liste mit, weil es wurde natürlich ziemlich schnell mehr, weil sie war ja damals auch schon Mitte 80. Ne? Und ich habe dann sehr schnell sehr viele Expeditionen übernommen und irgendwann habe ich ihr dann mal meine Liste gegeben und sie meinte nur, oh, ich kann dir auf keinen Fall so viel Geld bezahlen. Dann habe ich gesagt, ah, Miss Holy, don't worry about it. Also muss nicht sein. Sie hat mich nie wieder bezahlt. Aber dadurch, dass ich ja...
war ja speziell, wenn ich das richtig gelesen habe. Die hat auch mal mit Gegenständen nach innen geschmissen.
Ja,
und
die
so.
Hat, als ich ihr gesagt habe, ich will auf den Mount Everest, anstatt sie sich gefreut hat, dass ich da endlich mal selber vorbeischaue, hat sie wirklich, sie hatte da ihre Tastatur, sie saß gerade am Computer und schmeißt mir die Tastatur entgegen, weil sie wollte, dass ich in Kathmandu bin, um Expeditionen zu treffen.
Aber auch wenn... das Leben in Kathmandu billig ist, Wovon haben Sie gelebt?
Ich habe immer noch Übersetzungen gemacht. Mhm. Ich habe weiterhin für Swiss Radio International Artikel geschrieben. In Nepal immer mit einem Schweizer Aufhänger. Ich habe für die Deutsche Welle damals Berichte gemacht, weil damals hatten wir ja noch Bürgerkrieg in Nepal. Mhm. Da ging ja bis 2006 und da hatten wir ja Ausgangssperren und Unruhen. Da habe ich für die Deutsche Welle Berichte.
Eigentlich ein Traumziel, um da hinzuziehen, ne? Also so ins Bürgerkrieg.
Ah, da war was los.
Ja, das glaube ich. Und Sie mit dem Radl.
Und ich mit dem Radl. Ja, da gibt es noch eine andere Geschichte. Nein. Als ich mir das Rad, doch, die muss ich jetzt noch schnell erzählen. Also haben wir die Zeit noch?
Ja, ja.
Als ich mir das Fahrrad gekauft habe, wirklich am ersten Abend, das war ja wirklich mein erstes Ding, gehe ich das Fahrrad kaufen und dann bin ich da so auf meinem Fahrrad und fahre und dann geht so ein Typ, da war plötzlich, habe ich gesehen, überall gehen die Läden runter, die haben diese Shutters und es war wirklich, war eine ganz komische Atmosphäre und ein Typ geht an mir vorbei und sagt nur, wenn ich du wäre, würde ich heimgehen. Und dann bin ich ganz schnell heimgegangen und dann hatten wir nach diesem Event 5 Tage Ausgangssperre. Und warum? Das war der Tag, nachdem 12 nepalesische Arbeiter im Irak getötet wurden. Mhm. Das ist, wie gesagt, das war 2004. Mhm. Und das war mein Ankommen in Kathmandu. Dann saß ich im Hotel, es gab kein WhatsApp, es gab gar nichts. Und dann saß ich da und habe gedacht, naja, schön blöd, jetzt habe ich hier meinen Job in der Schweiz aufgegeben und jetzt hocke ich hier alleine mit meinem neu gekauften Fahrrad und es ist Ausgangssperre.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Billy Bierling, hat ein Rad in Kathmandu.
So heißt ihr Buch und es ist immer noch das Rad von 2004, wie wir gerade schon gehört haben. Wir sagen jetzt nicht, welche Marke das ist, Nein, sagen wir nicht.
Sagen wir nicht.
Oder sind Sie im Sponsorengeschäft?
Nein, überhaupt nicht. Mich sponsert niemand.
Warum nicht?
Ich hatte mal Auto Research, das ist eine amerikanische Firma, die haben mir mal Klamotten gesponsert. Aber ich meine, inzwischen, ja, ich mache ja auch nicht mehr so viel und habe auch nie so viel gemacht. Und
nee, Sie haben schon viel gemacht. Sie haben ja dann Trekkingtouren auch geleitet,
genau,
lange Zeit.
Mache ich immer noch.
Machen Sie immer noch?
Ja.
Ja, wie viele so pro Jahr?
Meistens eine oder zwei und ich habe immer so eine Freude, dass ich das machen darf. Ich finde das so toll, weil ich, ein Achttausender ist schon toll.
Und wir sind da Ihre Kunden. Also gibt es wirklich welche, die meinen, sie kommen jetzt mit Sandalen und gehen auf die Achttausender?
Nee, auf die 8000, da bin ich ja, um Gottes Willen, das leite ich ja nicht. Ich leite ja nur Trekkingtouren.
Halt
aber auf die 8000er, das hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren schon stark verändert. Es gab ja 1996 dieses Buch In eisige Höhen von John Krakauer. 96 war ein großes Desaster am Mount Everest. Mhm. Ne? Und da sind in einer einzigen Nacht 9 Leute gestorben. Und da hat man das erste Mal gelesen, dass da Menschen auf den Mount Everest gehen wollen, die eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie sie ihre Steigeisen anziehen. Ne? Und das war irgendwie...
Was muss man können? Also reicht's, wenn ich einfach viel Geld mitbringe, um auf den Mount Everest zu gehen? Oder brauche ich noch mehr?
Es ist immer so eine Frage. Es wird heutzutage wahnsinnig erleichtert. Ne? Ich glaube, man muss sehr widerstandsfähig sein. Mhm. Ne? Man muss eine starke Birne haben, sage ich jetzt mal, also mental stark. Und man sollte schon ein bisschen bergsteigerisches Können haben. Aber, und ich sage das wirklich ungern, aber es ist wirklich so, dadurch, dass der Mount Everest ja wirklich vom Basislager bis zum Gipfel hoch mit Fixseilen verlegt ist, braucht man kein technisches Können mehr. Und ich gebe Ihnen jetzt einen kurzen Vergleich. Die Alpspitze hat eine Via Ferrata, einen Klettersteig. Das sind Leitern, das sind Seile. Da sieht man 5-6-jährige Kinder da hochkraxeln. Die sind wunderbar eingehängt. Das ist alles sicher. Mhm. Wenn man dieses ganze Metall rausnehmen würde, würden sich vielleicht sogar die besten Kletterer an einigen Stellen die Zähne ausbeißen.
Ja.
Am Mount Everest wird jedes Jahr das Fixseil neu verlegt. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche.
Aber es hieß ja auch mal, dass die Leute da richtig raufgetragen werden.
Ja, da sage ich immer nein. Es wird niemand raufgetragen. Und da bin ich wirklich ganz streng. Es wird wahnsinnig erleichtert. Aber raufgetragen wird niemand. Wirklich, jeder muss einen Fuß vor den anderen setzen. Aber natürlich machen die Sherpas sehr viel, unterstützen die Leute und ja, manchmal wird vielleicht auch ein bisschen angeschoben.
Nicht getragen, aber geschoben. Nee, okay.
Ja. Aber darf ich noch was sagen? Und zwar, klar, der Everest ist 8848 Meter hoch. Und wenn da oben was schief läuft, dann ist man natürlich in Schwierigkeiten. Aber es sieht bei uns in Europa auch nicht viel anders aus. wenn Sie sich überlegen, das Matterhorn bis vor gut 170 Jahren galt es als unbesteigbar. Mhm, mh. Und ich meine, wer geht jetzt alles aufs Matterhorn? Ne? Okay. Leute, die auch sehr wenig Erfahrung haben. Also es da passt in unsere einfach. Zeit.
Ja, okay. Trotzdem noch einmal kurz zurück, apropos unsere Zeit nach Kathmandu, wo Sie ja leben, ein paar Monate jedes Jahr. In Kathmandu hat man wohl das Erdbeben in Tibet letzte Woche auch noch gespürt. Was hören Sie aus der Region? Also inzwischen sind Sie ja da natürlich bestens vernetzt. Sind auch Menschen betroffen aus Ihrer Nähe? Wie schaut es da im Augenblick aus?
Nee, also das Erdbeben in Tibet, ich habe es jetzt gar nicht mehr so verfolgt. Ich glaube, es kamen 50...
126
mindestens. 126 sind es jetzt. Ah ja, okay. Aber dadurch, dass ich in Tibet nicht so viele Leute kenne, weiß ich eigentlich nicht, wie es da genau aussieht.
Aber Kathmandu
selber, die haben es gespürt. Und wir haben ja alle immer ein bisschen Sorge, wann kommt das große Erdbeben. Ich meine, Kathmandu ist eben genau auf dieser Platte, wo es immer wieder mal rüttelt. Aber in Kathmandu hat man es gespürt, aber es ist also nicht viel.
Das große Erdbeben war ja schon 2015, Sie haben es vorhin schon gesagt. Da haben Sie aber gefehlt gerade. Da sind große Teile der Stadt ja wirklich zerstört worden.
Naja, und das war unglaublich, weil es war der 25. April. Und am 25. April war ich seit 2004 immer in Kathmandu. Das ist Bergsteigerzeit, das ist mittendrin. Und ich bin am 20. oder am 22. zurück nach Europa geflogen, weil eine sehr gute Freundin von mir geheiratet hat. Und ich hätte eigentlich die Bridesmaid, in England war das, sein sollen. Mhm. Und war gerade einen Tag in Deutschland und bekomme eine Nachricht von meiner Freundin Monika, die sagt, Billy, die war in Tibet am Everest-Basislager auf der Nordseite, hat gesagt, du, die Erde hat hier gebebt, ich glaube, es ist ganz schlimm in Kathmandu. Hab dann den Fernseher angemacht und das war wirklich so ein, ja, wieder so ein Wechselbad der Gefühle, weil ich einerseits natürlich froh war, hey, ich bin hier, aber ich wollte natürlich nach Nepal, weil man sich dann denkt, oh, das sind jetzt meine Freunde und ich hatte ja das Glück, dass ich dann ein paar Stunden später von der Humanitären Hilfe der Schweiz, für die ich ja immer mal wieder als Kommunikationsperson tätig bin, mich angerufen hat und erstmal wissen wollten, hey, wo bist du eigentlich? Bist du in Nepal? Dann habe ich gesagt, nein, ich bin in Garmisch. Dann haben sie gesagt, wir schicken morgen oder in ein paar Stunden ein Team nach Nepal, kannst du mit.
Und die andere hatte keine Brautjungfer mehr.
Die andere hatte Gott sei Dank noch drei andere und die ist immer noch glücklich verheiratet, also es hat mich nicht gebraucht. Aber
wie sind Sie überhaupt dazugekommen zu dieser humanitären Hilfe für die UNO aus der Schweiz?
Ja, ich bin ja so eine Opportunistin, ich bin ja immer neugierig und als ich damals beim Schweizer Radio International gearbeitet habe, habe ich den damaligen Delegierten der humanitären Hilfe interviewt. Ich weiß gar nicht, um was es da ging. Und nach dem Interview habe ich nur so gefragt, also kann man als Journalistin eigentlich auch humanitäre Arbeit machen? Und habe natürlich gedacht, er sagt, naja, also Journalisten brauchen wir mal nicht. Mhm. Und er hat gesagt, ja, wir haben dieses Korps für humanitäre Hilfe. Ganz kurz erklärt, die haben einen Eimer mit Ärzten und einen Eimer mit Logistikern und einen Eimer mit Krankenschwestern und einen kleinen Eimer mit Kommunikationspersonen. Und wenn irgendwo ein Desaster ist und die brauchen jemanden, der mit den Medien korrespondiert, oder dann rufen die mich an. Und ich habe mich dann damals beworben und bin da aufgenommen worden, obwohl ich ja keine Schweizerin bin, aber ich hatte eine Aufenthaltsgenehmigung
in der Schweiz. Und mit Desaster hatten Sie dann seitdem auch genügend? Also zwischen Afghanistan, Lesbos, der Ukraine, Pakistan, wo Sie im Einsatz waren. Mhm. Welche Einsätze sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Also Pakistan. Also da war ich, es war ja kein, das war ein längerer Einsatz, da hat mich die humanitäre Hilfe der Schweiz an die UNO verliehen. Da war ich dann Pressesprecherin bei der UNO. Und Pakistan war echt eine tolle Zeit. Also es war zu der Zeit, da waren die Militäroperationen im SWAT.
Eine tolle Zeit?
Ja. Ich finde Pakistan, ich weiß gerade erst.
Auch wegen Bürgerkrieg oder?
Ja, nee, das war 2009,
nach der Überschwemmung,
2010, es war 2009 noch. Ich war aber dann während den schlimmen Überschwemmungen 2010 auch in Pakistan. 2009 waren die Militäroperationen im SWAT. Da hat man versucht, die Taliban auszulöschen.
Ja, tolle Zeit.
Und da waren ganz viele, da gab es eben ganz viele intern Vertriebene. Mhm. Da hat die UNO sehr viel Arbeit geleistet und ich habe Pakistan, ich mag die Pakistanis, ich habe in Pakistan, ich meine, natürlich geht man in diese Flüchtlingslager und es ist frustrierend oder deprimierend, aber es ist auch immer viel Hoffnung irgendwie da und ich glaube, wenn man als humanitäre Helferin dahin geht und sich da selber runterziehen lässt, dann kann man den Leuten nicht helfen.
So gesehen dann doch eine tolle Zeit.
Ja, ich habe Pakistan und ich mag die Pakistanis und ich war jetzt gerade vor 2 Wochen war ich für ein paar Tage in Pakistan und ich finde es ein ganz, ganz tolles Land.
1:1, der Talk auf Bayern 2, heute mit Billy Bierling und damit sehr international, denn Frau Bierling ist Schweizerin, grüezi wohl.
Ja, grüezi.
Wie und warum sind Sie Schweizerin geworden 2015?
Weil ich ja 2002 bin ich in die Schweiz und habe dort eben immer eine Adresse gehabt. Auch aus dem Grund, weil ich für die humanitäre Hilfe der Schweiz gearbeitet habe. Und ganz viele Leute sagen, ja, ich arbeite ja für eine Wohltätigkeit. Nein, das ist der Schweizer Staat. Mein Chef, der oberste Chef, ist eigentlich der Schweizer Außenminister. Wir sind Teil des Schweizer Außenministeriums. Mhm. Also was wir machen, die Einsätze, wird von Schweizer Steuergeldern bezahlt. Das heißt, als hergelaufene Deutsche kann man nicht einfach für den Schweizer Staat arbeiten, man braucht eine Schweizer Aufenthaltsgenehmigung. Und die habe ich mir eben erhalten über die Jahre. Ich war gemeldet bei einem Freund. Und dann eben 2015 habe ich mir gedacht, na, ich glaube, ich bin jetzt schon lange genug in der Schweiz, vielleicht kann ich mich einbürgern lassen. Und in der Schweiz ist es nicht einfach, man muss 7 Jahre in der gleichen Gemeinde, also nicht mal im gleichen Kanton, in der gleichen Gemeinde. Also wenn ich jetzt hier von Garmisch nach Murnau ziehen würde, müsste ich wieder von vorne anfangen.
Also es war dann einfach möglich.
Es war möglich und ich bin...
Es ist aber, glaube ich, auch dann noch schwierig. Da gibt es, glaube ich, eine ziemlich haarige Landeskundeprüfung. Mhm. Man muss nicht direkt jodeln, aber...
Aber man muss, also und ich finde das eigentlich auch gut, ja, wenn man irgendwie die Staatsangehörigkeit eines Landes annehmen will, finde ich das schon auch gut, dass man das Land ein bisschen kennen sollte. Und ja, da gibt es politische Fragen, geschichtliche Fragen. Ich musste zum Beispiel eine Berner Platte identifizieren. Ich ernähre mich vegan und die Berner Platte, das ist halt irgendwie so eine Wurstplatte. Oder die Lioner Wurst. Und das ist ganz interessant, weil die Lioner Wurst in Deutschland ist, glaube ich, wie eine Gelbwurst. Oder ist eine Salami, ich weiß es immer nicht.
Ich bin ganz blöd von die Lioner. Ich verorte Lyon erstmal in Frankreich. So geht's schon mal los.
Aber es gibt doch die Lioner Wurst.
Es gibt die Lioner Wurst, aber hat die was mit der Schweiz zu tun?
Ja, nein, aber die Lioner Wurst ist in der Schweiz. Oder ist es die Lioner Wurst? Auf jeden Fall ist es eine Wurst. Ich, wie gesagt, ich ernähre mich vegan. Ich habe mit Wurst nichts am Hut. Ja. Und die eine ist wie eine Salami in Deutschland und die andere ist wie eine Gelbwurst. Mhm. Und sowas musste man auch identifizieren. Aber ich habe jetzt die Schweizer Staatsbürgerschaft und bin dankbar, weil für mich war es schon auch wichtig, weil wenn ich im Ausland den Schweizer Staat vertrete, finde ich, sollte ich auch Schweizerin sein.
Fühlen Sie sich denn in der Schweiz dann auch daheim oder eher in Kathmandu oder eher doch in Garmisch?
Also meine Wurzeln sind in Garmisch. Und wenn auch während der Corona-Zeit, wenn die Leute gesagt haben, oh, Billy, jetzt kannst du gar nicht nach Nepal, dann habe ich immer gesagt, ich will nur hier sein. Das ist wirklich, aber klar, die Schweiz, ich fühle mich in der Schweiz sehr wohl. Ich mag die Schweizer und Schweizerinnen. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde da. Es dauert immer ein bisschen länger, bis man da so ein bisschen aufgenommen wird. Aber ich sage, die Freunde, die ich in der Schweiz habe, die sind fürs Leben.
Wo wollen Sie alt werden?
Wahrscheinlich schon in Garmisch. Mhm. Ja. Wahrscheinlich schon in Garmisch. Aber wer weiß, ich habe ja keine Kinder. Meine Schwester hat auch keine Kinder. Ich meine, ich sage nicht, dass wenn man Kinder hat, dass es unbedingt so ist, dass die Kinder sich um einen sorgen, wie jetzt wir uns um meine Mutter und meine Tante sorgen. Vielleicht muss ich dann noch nach Nepal und weil da ist es dann ein bisschen günstiger. Vielleicht bin ich dann auch wieder in Nepal.
Aber es ist trotzdem ja was fehlt dann, eine Konstante im Leben, wie Kinder. Ich meine, Sie haben ja genug, hin und her haben Sie ja nur wirklich genug. Ja. Einen kleinen Teil haben wir jetzt gehört in der Stunde. Aber jetzt seit Mike und seit 25 Jahren auch keine feste Beziehung mehr so richtig?
Nee.
Es ist einfach kein Platz für solche Konstanten in Ihrem Leben oder... Warum wollen Sie es nicht? Grundsätzlich Bindungsangst oder?
Na, also ich glaube, wie gesagt, damals, dass ich den Mike nicht geheiratet habe, das war, glaube ich, schon so eine Angst, dass sich alles verändert. Wir hatten so eine tolle Beziehung und ich habe mir wirklich gedacht, ja, wenn ich den jetzt heirate, dann bin ich nicht mehr interessant für den. Was bescheuert ist. Ne? Und ich war ja diejenige, die sich von Mike getrennt hat und ich habe mir gedacht, wäre ich verheiratet gewesen, wäre ich wahrscheinlich
25
nicht so schnell
Jahre
gegangen.
Her.
Ja, so. Und ich habe mir nicht gedacht, dass ich 25, ist es wirklich schon, ja, fast, doch ganz schön lang. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so lange Single bin, aber ich hätte jetzt beinahe gesagt eigentlich, aber ich sage nicht eigentlich, ich bin gern Single. Mhm. Und ich habe so viel in meinem Leben, Sie haben es jetzt gerade auch schon gesehen, und ich habe auch wirklich ganz tolle Menschen in meinem Leben. Ich habe eine ganz tolle Familie und ich habe wirklich wunderbare Freunde und vielleicht hört es sich pathetisch an. Aber ich habe das Gefühl, ich bekomme so viel von meinen Freunden, so viel Liebe, so viel, dass ich, glaube ich, die Liebe von einem Mann jetzt in der Beziehung, fehlt mir das nicht so. Und ich meine, klar sagen die Leute, ja, Mai, abends mal mit jemand auf dem Sofa kuscheln. Ach, ich kuschel wunderbar allein auf dem Sofa. Sie können meine Schwester fragen. Ich schlafe meistens ein und sie deckt mich dann noch zu. Und dann wache ich dann morgens wieder auf und mir tut's kreuzweh, weil ich auf dem Sofa bin. Dann müsste ich mir das mit jemandem teilen. Nein.
Gottes Willen.
Aber ich bin keine Beziehungsgegnerin, um Gottes Willen. Aber ich kann es mir inzwischen auch gar nicht mehr vorstellen. Also mir geht es eigentlich gut damit. Und nicht eigentlich, mir geht es gut damit.
Apropos alt werden und wo, Garmisch oder doch Kathmandu oder in Bern. Apropos alt werden, also zählen wir mal durch, kaputte Knie, richtig? Künstliche Hüfte?
Ja, aber wer sagt, dass meine Knie kaputt sind? Steht das im Buch?
Das steht auch in Ihrem Buch,
ja. Das ist mein Knie, auch echt, habe ich dann... Ich denke mir, meine Knie müssten kaputt sein, aber ich laufe
Sie
noch
denken
bestens.
Denken sich die, okay.
Ich laufe noch bestens auf und ab.
Okay, und die Hüfte?
Die Hüfte, die ist inzwischen künstlich. Sie heißt Clarissa, wir haben einen Namen dafür, ja. Sie heißt Clarissa und die künstliche Hüfte
meine
ist wirklich.
Meine Hüfte heißt Clarissa.
Ja.
Wie stelle ich mir den Prozess dieser Namensfindung und Namensgebung vor?
Weil als ich die künstliche Hüfte bekommen habe, die, das muss ich jetzt kurz einfügen, wirklich eine Konsequenz eben von diesem Oberschenkel-Halsbruch von vor 20 Jahren war, als mir die eingesetzt wurde, ich habe mir gedacht, ich muss mich ja mental auf diese Hüfte freuen. Ich habe mich auch drauf gefreut. Ich hatte ja nur 6 Wochen Schmerzen, dann habe ich mir eine neue Hüfte machen lassen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ist ja blöd, irgendwie sagen, hallo Hüfte. Und dann habe ich zu einer Freundin von mir gesagt, du, ich glaube, ich brauche einen Namen für meine Hüfte. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen Clarissa und jetzt heißt sie Clarissa. Und dann habe ich immer gesagt, hallo Clarissa, schön, dass du da bist. Und ich spüre Clarissa, ich vergesse eigentlich Clarissa.
Es würde auch Clarissa Sie vermutlich nicht davon abhalten, noch den ein oder anderen weiteren 8000er zu besteigen, weil Sie haben noch nicht mal die Hälfte.
Nee, ich habe noch nicht mal die Hälfte. Und sie hat mich gar nicht davon abgehalten. Ich
also
war
sechs,
ja vier
sechs,
Monate nach
Clarissa.
6.000, 8.000 ja. Und 4 Monate nach Clarissa war ich ja am Daulagiri 1. Das ist der 7. höchste Berg der Welt. Und da war ich dann im Hochlager, da war ich dann auf 7.300. Und es hatte nichts mit Clarissa zu tun, dass ich nicht weitergegangen bin. Es hatte einfach, ich war einfach zu müde, zu fettisch. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt weitergehe, dann muss mich entweder jemand retten oder ich komme nicht mehr runter. Aber Clarissa hätte das.
Wann kommen die nächsten 8.000er?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe mir gesagt, 7 wäre nett, weil 7 ist die Hälfte von 14. Aber ich bin ja jetzt auch schon 57, was nichts heißen soll. Also ich meine, der Älteste auf dem Everest war 80. Ich habe meine Familie, die sich immer so sorgt. Und meine Mama ist, wie gesagt, 91 und ich weiß nicht, ob ich ihr das antun kann, da jetzt nochmal auf einen 8000er zu gehen. Aber ich habe es noch nicht ad acta gelegt. Es gibt einen in Pakistan, der Gashebrum 2, das ist der 12. höchste Berg der Welt, den ich mir vorstellen könnte, weil ich will ja keinen Flaschensauerstoff mehr nehmen, also muss ich mir die niedrigeren anschauen. Und wenn ich die richtigen Leute finde und wenn ich die richtige Zeit finde und mich selbst gut fühle, dann könnte ich es mir schon nochmal vorstellen.
Versprechen Sie, dass Sie danach wiederkommen zu uns?
Ja,
ich fürchte, es gäbe danach wieder eine Stunde zu besprechen.
Echt? Also, schaffen wir das nochmal?
Knapp.
Ich würde sofort wiederkommen.
Vielleicht schreiben Sie dann auch noch ein Buch. Das letzte hieß, ich habe ein Rad in Kathmandu, mein Leben mit den 8000ern. Vielen Dank für den Besuch, eine Stunde, die zu kurz war. Billy Bierling, Dankeschön.
Danke auch.
Mehr Reisen im Podcast, Radioreisen für alle, die unterwegs was erleben wollen. Reportagen, Interviews, Sounds und Musik, ganz tief mit den spannenden Welten eingetaucht. In den Radioreisen in der ARD Audiothek.